Wir sind ja im Moment in der Serie Aufbruch und da geht es um das Volk Israel. Und wir haben jetzt schon einiges gehört, eigentlich schon 5 Predigten. Vielleicht wart ihr nicht bei jedem Mal dabei. Aber ich möchte jetzt einfach noch kurz die 3 letzten Predigten so ein bisschen uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass wir wissen, wo wir stehen. Und es hat nämlich auch inhaltlich, ist es wichtig für heute, dass wir das nicht außer Acht lassen. Heinz Bossi hat vor ungefähr 4 Wochen zu uns gesprochen, vielleicht waren es auch 5, über Manna und Wachteln. Und die Hauptaussage bei ihm, die hat er gleich von Anfang an gesagt: Gott versorgt. Und das ist, er hat da so den Witz gemacht: Ja, jetzt kann ich wieder nach Hause gehen. Das ist eigentlich alles, was ich schon heute zu sagen habe. Und das, denke ich, können wir auch aus dieser Predigt einfach für uns herausnehmen. Es geht da natürlich nicht nur um die leibliche Versorgung, genug Essen, das kennen wir in der Schweiz ja gar nicht, sondern dass Gott uns in allen Belangen versorgt. Und das Fleisch ist ja auch ein Sinnbild, das die Israeliten dann noch zusätzlich bekommen haben, obwohl sie es eigentlich nicht gebraucht hatten. Also von Heinz Bossi, wir werden versorgt von Gott. Silas hat uns dann zusammen mit dem Volk Israel zum Berg Sinai geführt, so in der Geschichte. Und da haben wir auch so ein bisschen die Macht von Gott gespürt. Ja, unser Gott ist ein mächtiger Gott, ist nicht einfach irgendwie so eine Statue wie das goldene Kalb, das sie da gebaut hatten, das sie einfach so als Dekoration oder so ein bisschen zum Voraustragen gemacht hatten, sondern Gott ist wirklich ein mächtiger Gott. Und eine Woche vor Ostern hat uns dann Cornelia mit in das Thema Stiftshütte oder wie sie es genannt hat, Camping hineingenommen, wo die Israeliten dann dieses Zelt gebaut haben und das einzige Ziel von diesem Zelt war ja eigentlich, dass Gott wirklich zu uns, also zum Volk Israel damals und jetzt auch zu uns, dass er wirklich in unser Leben kommen kann, direkt und nicht mehr einfach nur so ein bisschen vorauszieht oder so, sondern er wollte wirklich beim Volk sein und das zeugt ja auch von seiner großen Liebe. Und diese Liebe soll heute auch, also sollt ihr im Hintergrund, im Hinterkopf behalten, wenn es jetzt heute ein bisschen um etwas anderes geht. Ja. Nun sind wir in der Geschichte immer noch am Berg Sinai, also das Volk Israel. Und im 4. Mose 1 bis 10 wird dann beschrieben, wie sie da eine Volkszählung machen. Das ist so einfach eine Vorbereitung. Dann kommt noch die Musterung der Leviten. Die werden halt das erste Mal als Priester eigentlich eingesetzt eben für die Stiftshütte und so. Und danach reinigt sich das Volk auch noch. Und dann kommt eigentlich so wieder der Aufbruch, oder? Und es ist jetzt anders, nicht wie davor, dass Gott einfach in der Wolkensäule vorauszieht und die Israeliten ein bisschen selber so das bestimmen, sondern Gott ist jetzt in der Stiftshütte und bleibt immer da. Und wenn er sich erhebt, dann geht das Volk wieder weiter. Und so ziehen sie also durch die Wüste. Und dann beginnt eigentlich das Drama um Kanaan. Sie gehen dann, marschieren dann nicht direkt einfach ins Land hinein, sondern sie halten zuerst einmal an. Und das war wahrscheinlich so knapp vor der Grenze. Es wird da in einem Bibelvers auch noch von einer Anhöhe gesprochen. Ich stelle mir das vor, dass so das Gebirge vielleicht auch die Grenze war, wo das andere Volk dann da drüben war. Und sie beschließen sich dann, oder Gott spricht zu Mose und sagt ihm im 4. Mose, Kapitel 13, Vers 2, sende Männer aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten gebe. Gott hatte das Land ihnen schon versprochen und jetzt sollen sie das einfach erkunden. Und Mose sagt dann weiter im nächsten Bibelvers: Seht, wie das Land beschaffen ist und ob das Volk, das darin wohnt, stark ist oder schwach, ob es wenige sind oder viele, und wie das Land ist, in dem es wohnt, ob es gut ist oder schlecht, und wie die Städte angelegt sind, in denen es wohnt. Ob als offene Lager oder als Festungen. Und wie das Land ist, ob es fett ist oder mager. Ob es darin Bäume gibt oder nicht. Und seid mutig, nehmt von den Früchten des Landes mit. Ja, diese Kundschafter, es sind 12 an der Zahl, die ziehen dann los, 40 Tage lang, erkunden das ganze Land. Und sie bringen so, als sie dann zurückkommen zu Mose, so riesen Trauben mit. Also ich weiß nicht, ob es wirklich Trauben waren, aber in meiner Kinderbibel dazumals war es so eine riesen Traubenansammlung, die sie nicht alleine tragen konnten. Und ja, die bringen sie dann mit und sie machen im nächsten Bibelvers dann folgende Meldung. Wohl fließen dort Milch und Honig und dies hier sind seine Früchte. Aber das Volk ist stark, das in dem Land wohnt, und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und dann teilt sich so die Kundschafter so ein bisschen in zwei Gruppen. Das sind zum einen Kaleb und Joshua und dann die anderen 10, die werden nicht namentlich erwähnt. Und die anderen 10, die streuen dann noch so ein bisschen Gerüchte rein. Also die erzählen nicht nur, dass die Städte befestigt waren, was sie auch wirklich waren, sondern sie sagen, da in diesem Land sind Kannibalen, oder? Und das sind Riesen, die sind riesig groß, die kämpfen mit unglaublicher Kraft und so. Und das bringt das Volk natürlich auch, und das Volk fängt dann auch an zu murren. Gegen Mose und gegen Aaron, und Kaleb und Joshua versuchen dann, das irgendwie noch in den Griff zu kriegen und die Meute so zu beruhigen und sagen, Gott hat uns das Land versprochen, wir können eigentlich nichts falsch machen, wenn wir da jetzt einziehen. Und es steigert sich dann immer mehr, und Mose und Aaron können sich nur noch flach auf den Boden legen. Steht nicht genau, warum in der Bibel, aber ich denke mir, das ist einfach so ein Zeichen, dass sie sich jetzt dem Volk Israel nicht aktiv entgegensetzen, und sondern sie einfach Demut, und sie lassen mit sich geschehen. Und dann lesen wir im 4. Mose 14, Vers 10, da wollte die ganze Gemeinde sie steinigen. Also Mose und Aaron wahrscheinlich auch. Ja, soweit in der Geschichte. Und eigentlich, das Volk Israel ist ja wirklich dumm, oder? Weil sie haben das schöne Land, wo es Früchte gibt, die sie es wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen haben. Sie haben das versprochen, Gott sagt ihnen, hey, ihr müsst nur reingehen, oder? Ich sorge für den Rest, ich gebe euch Kraft. Er hat das ja schon ihren Vorfahren versprochen, oder? Und sagt das jetzt wieder. Das war nicht irgendwie so eine neue Idee, das war ja das ganze Ziel auch vom Auszug von Ägypten, dass sie in dieses Land kommen. Und sie haben schon so viele Erlebnisse auch gemacht mit Gott. Sie haben, also wer von euch ist schon einmal trockenen Fußes durch ein Meer durchgelaufen? Ich nicht, oder? Aber die Leute, die damals an der Grenze zum Land Kanaan standen, die haben das alle selbst miterlebt. Ich meine, es hat Brot geregnet. Also ja, was für Wunder braucht man denn noch mehr? Was ich auch finde, das Volk Israel hat einen so demütigen und tollen Anführer, er wird Freund Gottes genannt, Mose, der nie irgendwie seine eigenen Ideen umgesetzt hat oder irgendwelche komischen Gesetze eingeführt hat. Sie hatten also allen Grund, auch Mose nachzufolgen. Ja, und ich möchte jetzt einfach mal so in die Runde fragen, wer von euch ist einverstanden, dass das Volk Israel wirklich dumm ist und eigentlich völlig idiotisch hier handelt? Darauf mal die Hand heben. Ja. Ja, das sind schon einige Hände oben. Hä? Aber ist es wirklich so einfach, können wir hier einfach in unseren Stühlen sitzen und auf das Volk Israel zeigen und sagen, ihr habt es so schlecht gemacht, oder? Ihr habt alles schon erlebt und hättet so tolle Voraussetzungen gehabt. Ich denke, wir können das nicht, wir sollten das nicht tun. Denn für uns ist es doch eigentlich genau das Gleiche. Bewusst oder unbewusst haben wir alle schon Gott erlebt. Jeder, der schon einmal die Natur gesehen oder gehört oder irgendwie erlebt hat, hat Gott schon erlebt. Und ganz geschweige von all den persönlichen Eindrücken, die wir schon mit Gott zusammen erlebt haben. Einige von uns haben bestimmt auch schon so eine geistliche Anleitung erlebt. Ja, es gibt immer wieder Vorbilder für uns im Glauben, also ähnlich wie Mose, vielleicht nicht ganz so krass, aber doch auch. Und was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, Gott lebt auch bei uns, oder? Und trotzdem, ja, ich denke, ihr wisst alle, was ich meine, wenn ich sage, wir können nicht nur einfach auf sie zeigen, denn wir selber machen auch Fehler. Behaltet das einfach im Hinterkopf jetzt für den nächsten Teil. Ja, diese Erkenntnis ist wichtig, dass wir jetzt gerade auch bei dieser Geschichte durch den ganzen Mose können wir nicht nur dastehen und auf das Volk Israel zeigen, sondern es ist auch immer ein Bild für uns. Gut, gehen wir weiter in der Geschichte, noch im gleichen Vers, wo vorher steht, ja, da wollte die ganze Gemeinde sie steinigen. Im gleichen Vers geht es dann nahtlos weiter. Die Herrlichkeit des Herrn aber erschien am Zelt der Begegnung allen Israeliten. Und der Herr sprach zu Mose, wie lange noch will mich dieses Volk verachten und wie lange noch will es nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich in seiner Mitte getan habe. Ich will es schlagen mit Pest und es vertreiben. Ja, das ist die Reaktion Gottes, und ich denke, Gott ist wirklich zornig, man kann das so sagen, es ist der Zorn Gottes. Und ich möchte hier eine kleine Klammer aufmachen. und über den Zorn Gottes reden, weil ich finde das noch wichtig zu erwähnen, dass Gott, Zorn ist ja, hat ja auch wirklich etwas Hassendes in sich, wenn wir das im Deutschen, also in der deutschen Sprache verwenden. Aber ich glaube, dieser Zorn ist hier nicht gemeint, sondern es ist ein liebender Zorn. Gott ist ja Liebe, er kann gar nicht hassen, also wir dürfen das nicht falsch in Verbindung bringen hier. Und ebenfalls müssen wir uns überlegen, woher kommt dieser Zorn vor Gott? Er kommt eigentlich von purer Zuneigung, oder? Er will ja eigentlich das Volk Israel in das Land hineinführen. Er hat nichts Böses vor oder hat einfach jetzt aus Laune, will er die alle mit Pest schlagen, sondern es geht hier wirklich aus seiner Liebe hervor und vielleicht auch ein bisschen aus Verzweiflung. Das können wir vielleicht auch, also Verzweiflung und Zorn ist nicht das Gleiche, aber es liegt doch ziemlich nah beieinander, oder? Leute, die sehr zornig sind, sind oft auch verzweifelt. Zorn drückt es dann aus, wenn man nicht mehr anders kann, oder? Mit dieser Verzweiflung umzugehen. Und da wir noch im Alten Testament sind hier, ist auch wichtig, dass die Strafe, die muss dann halt folgen, oder? Weil Gott ist heilig und das kann nicht, wenn man sündigt, kann man nicht straflos davonkommen. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Aber ja, genau. Und ich denke, wir können das auch ziemlich gut nachvollziehen, gerade Eltern unter uns, oder? Wenn das Kind etwas macht, das für ihn, also das für ihn oder sie schlecht ist, dann werden wir doch auch manchmal zornig. Dann sagen wir, ah, wieso machst du das jetzt, oder? Und dann gibt es vielleicht auch eine Strafe dann für das Kind, oder? Zum Beispiel, wenn ein Kind sich in Gefahr begibt und irgendwie auf einen hohen Baum heraufklettert, oder? Und man weiß, es kann das noch nicht machen, ja. Ja, er lacht, weil sie weiß, dass ich selber auch immer noch gerne auf hohe Bäume klettere. Oder dann werden wir doch auch ein bisschen zornig oder verzweifelt und rufen nach dem Kind. Und so können wir uns das vielleicht auch ein bisschen vorstellen. Gut, diese Klammer möchte ich jetzt aber schließen und weitergehen in der Geschichte, denn es nimmt dann eine Wendung. Die Pest kommt dann nicht, weil Mose nimmt sich dann die Zeit und geht zu Gott und spricht mit ihm. Und er kann, wie schon so oft, Gott umstimmen und sagt, er sagt ihm einfach, ja, vernichte jetzt das Volk nicht, denn sonst ist das ja auch ein Zeichen für die Ägypter, dass die denken sich dann, ja, die sind ausgezogen, nur in der Wüste zu sterben, oder? Und so kann er Gott eigentlich nochmal umstimmen. Aber trotzdem bleibt es nicht ohne Folgen. Und im nächsten Bibelvers, Vers 22 dann, lesen wir, was Gott dem Volk Israel sagt. Alle Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe, und die mich nun schon 10-mal auf die Probe gestellt und nicht auf meine Stimme gehört haben, werden das Land nicht sehen, das ich ihren Vorfahren zugeschworen habe. Und alle, die mich verachten, werden es nicht sehen. Und dann ein bisschen später, morgen wendet euch und zieht weiter in die Wüste den Weg zum Schilfmeer, also da, wo sie hergekommen sind. Sollen sie wieder zurückgehen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte noch so gut in Erinnerung habt, aber ich hätte eigentlich jetzt gedacht, als ich das gelesen habe, jetzt gehen sie wirklich, oder jetzt haben sie eins auf den Deckel gekriegt, jetzt gehen sie in die Wüste. Aber die Israeliten legen noch einen obendrauf und sie sagen, sie aus Trauer wollen sie jetzt doch in das Land Kanaan einziehen, ohne Gott. Also wirklich spezielle Idee, die sie da noch haben. Und sie machen das dann wirklich auch, sie ziehen auf diese Anhöhe und sie werden natürlich vernichtend geschlagen vom Feind, also von den Kanaaniten und welche Völker auch da sonst noch waren. Ja, und hier eben eigentlich würden wir jetzt wieder sagen, oder spätestens jetzt sind sie komplett verrückt und also handeln richtig dumm, aber denkt daran, dass es auch auf uns selber dann wieder zurückfällt, wenn wir so urteilen. So, nach dieser Niederlage entschließen sie sich dann wirklich, in die Wüste zurückzugehen und diese 40 Jahre dann dort abzusitzen. Und sie kommen dann später zurück, als alle gestorben waren, die das, bei dieser Revolte da mit dabei waren. Und jetzt, was sollen wir daraus lernen, oder? Sollen wir daraus lernen, dass Gott uns gerne leiden lässt, uns gerne straft? Oder dass Gott uns irgendwelche Regeln aufzwingen will oder Gebote. Oder wenn er mit den Leuten einen Bund schließt, will er, dass unbedingt die Menschen ihren Teil einhalten. Ich denke nicht. Ich denke, was wir aus dieser Geschichte vor allem lernen sollten und mitnehmen für unser eigenes Leben, ist die Verantwortung, die wir für unser Handeln tragen. Weil ihr müsst euch vorstellen, oder, die Israeliten, das waren Menschen wie wir und die standen alle da an der Grenze. Und jeder Einzelne hatte die Wahl, entweder ja, ich stehe zu Gott und zu dem, was er mir versprochen hat und ich gehe wirklich in den Kampf, oder ich lasse mich von den Gerüchten in eine schlechte Richtung lenken und fange an, den Mose zu steinigen, oder? Jeder Einzelne hatte die Wahl. Das sieht man auch so gut, weil Kaleb und Joshua, die waren ja auch normale Kundschafter und die haben sich für das andere entschieden. Also jeder hatte da wirklich die Wahl. Und das ist eigentlich heute natürlich immer noch so. Wir sind zwar nicht mehr in der Wüste, logischerweise, oder nicht so oft. Wir leben nicht da. Wir hören Gottes Stimme nicht so direkt, wie Mose sie gehört hat. Und wir erhalten auch von Gott keine so direkte Strafen mehr. Also ich habe noch selten jemanden gesehen, der 40 Jahre in die Wüste gehen musste, weil es Gott ihm gesagt hat. Aber das, was heute noch gleich ist, ist doch, dass wir uns frei entscheiden können, oder? Das ist, eigentlich sollte das auch jedem klar sein, oder? Aber ist es uns auch bewusst? Ich kann doch jetzt zu irgendjemandem hingehen und ihm eine hauen, da hält mich doch niemand davon ab, ich habe doch die Verantwortung. Ich kann auch auf meine Arbeit gehen und da lügen und betrügen und mich so irgendwie nach oben arbeiten, damit ich dann ein besseres Auto fahren kann. Oder ich kann nach Hause gehen und meine Frau schlecht behandeln. Das liegt doch alles in meiner Verantwortung. Das sind meine Handlungen, die ich tun oder lassen kann. Genauso natürlich im Positiven. Und jetzt möchte ich zum nächsten Bibelvers kommen, jetzt aus dem Neuen Testament, aus Lukas 13, 24. Und da spricht Jesus. Jesus selbst spricht da. Und er sagt, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Und ich möchte hier eigentlich nicht so den Fokus auf die enge Pforte legen. Das heißt ja einfach, die enge Pforte führt dann ins Reich Gottes und es ist schwierig, da durchzukommen. Deswegen ist es die enge Pforte, sondern mehr aufs erste Wort möchte ich eigentlich nur den Fokus legen, auf das Ringen, das Jesus hier verwendet. Ich habe in meiner Studienbibel nachgeschaut, was dann das Wort Ringen aus dem griechischen Originaltext heißt, und es wird da umschrieben mit folgenden Worten: Mühen auf sich zu nehmen und sich anstrengen auf dem Weg zum Ziel. Also ich sage es noch einmal: Mühen auf sich zu nehmen und sich anstrengen auf dem Weg zum Ziel. Also hier ist nicht Ringen im Sinn von Kämpfen gemeint, sondern einfach wirklich, wir müssen uns verausgaben für dieses Ziel, oder hier auf dem Weg zum Ziel. Genau, und das ist eigentlich hier die Hauptaussage aus meiner Sicht in dem Bibelvers. Und ich möchte jetzt noch auf eine weitere Bibelstelle kommen, die dann Paulus schreibt, die dann ein bisschen so beschreibt, um was sollen wir ringen oder wie könnte das aussehen. Da gibt er der Gemeinde in Philippi eine Anweisung. Ja. Das steht in Philipper 1, Vers 27. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst. Oder wir sind eigentlich dazu bestimmt, nur würdig zu sein, jeden Tag in allem, was wir tun. Und wir tragen auch die Verantwortung dafür, ob wir nur würdig sind. Und ich finde es auch noch interessant, er spricht hier eben auch ganz klar davon, was die Aufgabe einer Gemeinde ist. Oder wir sollen in einem Geist feststehen, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpfen und uns nicht von den Widersachern erschrecken lassen. Nun, das ist die Theorie, oder? Wir haben in der Gemeindewoche auch schon von Hans-Peter eindrücklich gehört, oder? Die Bibel sagt immer, die Theorie zeigt eigentlich das Optimale auf. Leider ist es bei uns nicht immer so. Und ich muss auch sagen, in meinem Leben war es nicht immer so. Ich bin da nicht immer bei der Theorie geblieben. Viele von euch wissen, dass ich nach meiner Militärzeit so ein bisschen auf Reisen gegangen bin. Und ich würde das so bezeichnen, dass ich da einfach ein bisschen mit mir passieren lassen habe, was halt so passiert. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich während dieser Zeit stark gerungen habe um den Glauben oder um diese enge Pforte Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich mir da große Mühe gemacht habe, an dieses Ziel zu kommen während dieser Zeit. Und wie immer, wenn man halt sich, eben wenn man nicht trinkt und diese Verantwortung nicht wahrnimmt, dann trägt das immer automatisch die Sünde als Konsequenz. Die Sünde ist ja allein schon, das Wort bedeutet, dass man einfach getrennt ist von Gott oder sich von Gott abwendet. Und das passiert dann in solchen Zeiten. Und worauf ich jetzt eigentlich hinaus will, ist, dass die Zeit danach, weil ich habe dann Gott um Vergebung gebeten natürlich und ich denke, die Schuld ist mir auch vergeben worden, aber das hat nicht automatisch alles wieder gut gemacht, sondern ich musste mein Leben dann auch wieder umkrempeln. Das war gerade so Zeit, die Zeit auf den Philippinen, als ich wieder stärker in Gottes, also auch in ein gottesfürchtiges Umfeld gekommen bin, habe ich einfach gemerkt, dass das kann so nicht weitergehen. Ich habe die Verantwortung für mich selbst und auch für andere. Und gerade als ich dann Alice kennengelernt habe, wurde mir das noch viel mehr bewusst, weil ich dann richtig gespürt habe, dass ich diese Verantwortung nicht nur mir gegenüber habe, sondern wenn ich Alice Freund sein will, dann habe ich das auch ihr gegenüber. Und das hat mir dann auch noch die nötige Motivation gegeben, wie ihr euch vorstellen könnt. ja, es war für mich auch sehr wichtig, dass ich eben, wie Paulus da schreibt, würdig sein kann für alles und auch für Gott und für mich selber. Und das hat einiges an Energie gekostet und vielleicht kann sich meine Mutter noch an das Erlebnis erinnern, als ich da einmal zu Alice gefahren bin, wie niedergeschlagen ich da war am Küchentisch am Morgen, bevor ich losgefahren bin. Und ja, ich bin normalerweise nicht ein Typ, der sich so sehr verkriecht und mega schlecht drauf ist, aber da war es wirklich so und das war auch einfach ein Teil, was ich mir selbst eingebrockt habe, wo ich diese Verantwortung nicht wahrgenommen habe. Und Alice und ich haben uns dann auch so einen Monat extra Zeit genommen, um noch einmal uns selbst zu überdenken. Und während diesem einen Monat haben wir uns gar nicht gesehen, nicht gesprochen miteinander, nicht geschrieben miteinander. Und ihr könnt euch vorstellen, dass ich das vielleicht auch lieber anders gemacht hätte. Aber es war halt notwendig, unter anderem aufgrund von dem, was ich im Jahr davor gemacht habe. Und das soll eigentlich der Hauptpunkt sein. Auch als Beispiel in meinem Leben, wo man halt einfach die Verantwortung trägt für sein Handeln und sich da nicht rausreden kann. Ich weiß jetzt, die Strafe Gottes ist vielleicht noch ein bisschen ein krasses Wort, das heute noch zu verwenden, aber ich denke, ein Teil davon ist halt schon die sogenannte indirekte Strafe Gottes, oder man erlebt das dann nicht mehr eben, dass irgendwie ein Blitz vom Himmel kommt oder dass man umgebracht wird oder Pest über einem kommt oder weiß ich nicht was, wie im Alten Testament, aber man erlebt das doch selber, wenn man sündigt, dass es einem dann halt nicht so gut geht. Und die Vergebung ist danach ganz klar für jeden zugänglich, aber trotzdem tragen wir dann die Verantwortung und auch die Folgen. Und ja, fragt euch doch einfach selber nachher, in der Vertiefungszeit auch nochmal die Fragen, wo seid ihr vielleicht nicht mehr so am Ringen? Oder wo entzieht ihr euch auch ein Stück weit der Verantwortung euch gegen, also euch selber gegenüber oder anderen gegenüber? Weil diese Verantwortung müssen wir wahrnehmen. Oder was ich mag eigentlich sehr alle Gebote, die in der Bibel stehen, also nicht unbedingt die Opfergebote und so weiter vom Alten Testament, aber im Neuen Testament wird viel, oft in Geboten gesprochen und ich finde das toll, weil daran kann man sich doch auch ein Stück weit messen. Wir müssen nicht blindlings einfach alle Gebote uns aufnotieren und dann jede Woche abchecken, was haben wir erfüllt und was nicht. Um das geht es nicht mehr. Aber trotzdem geben sie uns doch einen Hinweis darauf, wie wir leben können und wie wir eben auch diese Verantwortung gut wahrnehmen können, dass es dann auch uns selbst zum Segen wird. Oder? Weil wenn wir sie einhalten, dann geht es uns selber immer gut. Ich habe noch nie ein Gebot in der Bibel gefunden oder gelesen, das uns irgendwie dann schlecht beeinträchtigt hat. Es dient uns alle selber zum Guten. Gut. Und ich möchte euch zum Schluss jetzt einfach noch ermutigen, was ihr heute und morgen tut, das hat einen Einfluss auf euch selber, auf das Umfeld, in dem ihr euch bewegt und vielleicht sogar auf die Kirchengeschichte. Und das dürft ihr nicht unterschätzen. Ich habe dafür auch noch ein kleines Beispiel. Ich habe Gogo gefragt, ob ich das erzählen darf. Wie ihr wisst, hat Gogo jetzt ja lange eine Ausbildung gemacht und macht weiterhin dann noch in Romanshorn eine Ausbildung und will dann in den Oman gehen, um da, ich glaube, Frauen zu unterstützen, oder? Es geht vor allem, ja. Okay, also genau. Sie will da einfach dienen den Leuten, die da wohnen, das auf jeden Fall. Und jetzt könnten wir ja sagen, oder Gogo könnte sich das vielleicht auch zu sich selbst sagen, ja, was macht das jetzt für einen Unterschied, was ich jetzt da machen kann? Ich meine, das Hilfswerk gibt es ja sowieso, die Frauen, für die wird geschaut, und ja, was kann ich da für einen Unterschied machen? Aber ich sage euch, jeder Einzelne kann auch im noch so kleinen einen Unterschied machen. Weil überlegt euch das mal, wenn in diesem Hilfswerk sind ja alles Leute wie Cornelia oder wie du und ich. Und wenn alle so denken würden, ja, was kann ich denn so tun? Schon tun, dann wäre jetzt niemand im Oman, oder? Und dann würde, oder dann merkt man erst, was da wirklich fehlen würde. Und dass jede kleine Aktion oder jede kleine, ja, alles, was ihr tut, hat einen Einfluss, oder? Und was ich auch noch sagen will, klar, die Liebe und die Gnade sind sehr wichtig. Und Das steht auch im christlichen Glauben im Zentrum, oder? Das ist auch das, was die Geschichte mit Jesus so einzigartig macht. Aber wir können uns halt das nicht wegreden, dass wir selber auch die Verantwortung für unser Handeln tragen. Und Gott schenkt uns auch ganz klar die Kraft, das hat er uns verheißen, aber überwinden müssen wir uns selber zu diesen Taten, oder? Und Gott verändert uns auch. Also wenn wir noch nicht so weit sind, aber wir müssen das auch zulassen und wir müssen ringen. Gut, dann kann das Lobpreisteam schon langsam wieder heraufkommen. Ja. Aha, dann muss ich noch kurz den letzten Satz halt ohne Musik sagen. Nein. Ja, ich möchte euch einfach jetzt noch zum Schluss dazu auffordern, mit mir zusammen natürlich, dass ihr einfach nicht aufhört zu ringen, nicht aufhört zu kämpfen und euch wirklich diese Mühe macht, die Jesus auch sagt, um durch diese enge Pforte einzugehen. Und schlussendlich dann auch dem Feind, jetzt sinnbildlich gesprochen, im Land Kanaan entgegentretet und nicht wieder wie die Israeliten umkehrt und noch einmal den Weg in der Wüste macht. Denn das hat einen Einfluss und das macht einen Unterschied.